Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Es sind turbulente Tage für Friedrich Merz. Die sogenannte Junge Union rebelliert gegen die Rentenpläne des SPD-geführten Sozialministeriums. Der Vorwurf, die Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas will die Rentner verwöhnen, was zulasten der jungen Leute gehe. Wir wollen uns das genauer ansehen und wir können jetzt schon mal versprechen, auch wenn man sich bislang nicht mit der Rente beschäftigt hat, ist das eine absolut für jeden relevante Folge. Sowieso ist sie relevant deshalb, weil wir nun Grundlagen liefern werden, die man sonst so nicht zu hören bekommt und nicht zu lesen bekommt. Also kein Geheimwissen packen wir jetzt aus, aber wir zeigen, wie das Rentensystem eigentlich funktioniert. Und was die aktuelle GroKo im Koalitionsvertrag vereinbart hat, darüber sprechen wir auch und woran sich die Junge Union stört. Aber wir gehen heute wirklich an die Grundfesten dieses Systems.
Ja, die Rollenverteilung in der Öffentlichkeit, die ist sehr klar. Die SPD ist quasi die Anwältin der notleidenden Rentner. Die Junge Union vertritt die Sache der jungen Leute, die drohen, quasi ausgequetscht zu werden ohne die Junge Union. Beides stimmt nicht. Wir wollen heute sehr grundsätzlich und kritisch darüber sprechen, was das eigentlich für ein Rentensystem ist, in dem junge und alte Erwerbstätige gegeneinander ausgespielt werden, während das Kapital frohlockt. Wir werden sehen, der Sozialstaat, der oftmals als eine große Wohltat gelobt wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ziemliche Gemeinheit. In diesem Streit geht es daher auch ganz bestimmt nicht um irgendeine Idee von Generationengerechtigkeit.
Zuerst aber ein Hinweis auf unsere Zusatzinhalte. Die regulären Folgen sind ja bekanntlich frei. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge, aber es gibt zusätzlich auch noch Bezahlinhalte, durch die die regulären Folgen also kostenlos ermöglicht werden. Einmal im Monat senden wir zum Beispiel die Speak Easy Bar. Dort diskutieren wir ausführlich die Fragen der Community. In der jüngst erschienenen Episode geht es erst um den Konsum der Reichen und warum auch Konsumkritik nicht sehr hilfreich ist bzw. an den Zahlen vorbei argumentiert. Es geht um meinen Auftritt bei Ben Ungeskriptet. Wir diskutieren über den Krimi-True-Crime-Hype, über Buchhandlungen, in denen es nur noch wenige Bücher gibt. Und wir sprechen über Hanno Sauers Bestseller Klasse und sagen, dass dieser Klassenbegriff doch ein recht eigenartiger ist.
Ja, um nicht zu sagen, er taugt nichts. All das könnt ihr bei Patreon, Steady und Apple Podcasts hören. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung und auch alle bisher erschienenen Zusatzinhalte kann man dann natürlich aufrufen. Und noch darüber hinaus kommt dann in anderthalb Wochen die nächste Ausgabe von Wohlstand für alle Literatur. Wir lesen wieder einmal Jane Austen, dieses Mal mit ihrem beliebtesten und berühmtesten Roman Stolz und Vorurteil. Und auch dort geht es dann wieder hochgradig ökonomisch zu. Geheiratet wird nach Vermögen und Einkommen. Wir werden aber auch sprechen müssen über die stummen Diener. Ja, in Jane Austens Roman gibt es auf fast jeder Seite Diener, die vorkommen, die aber tatsächlich nie eigene Charaktere haben.
Kommen wir nun zum Rentensystem. Wir werden es erst einmal grob charakterisieren und erklären, was das eigentlich für Rentenansprüche sind, die man als Beschäftigter erwirbt. Dann können wir im Detail nachschauen, worum sich dieser aktuelle Streit dreht. In Deutschland gibt es verschiedene Renten. Es gibt die staatlichen Renten, allen voran die Altersrente. Zusätzlich organisiert der Staat Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Hinterbliebenenrente, Grundrente und Mütterrente. Auch gibt es private Renten wie die Riester-Rente und es gibt betriebliche Altersvorsorge. Heute soll es aber nur um die staatlich organisierte Altersrente gehen, denn im Regelfall gemeint ist ja diese staatlich organisierte Altersrente, wenn von der Rente die Rede ist, ist immer die gemeint. Und das hat einen guten Grund. Die meisten Bürger zahlen in sie ein und aus ihr beziehen sie dann später auch den größten Teil ihrer Rente. Was ist das jetzt für ein Rentensystem?
In Deutschland gibt es ein Umlagesystem. Das werden wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Das bedeutet, die heutigen Arbeiter zahlen Beiträge in eine Rentenkasse ein, die dann auf die heutigen Altersrentner verteilt werden. Man könnte auch sagen, umgelegt werden. Deshalb Umlagesystem. Und diese Rente macht einen ziemlich hohen Anteil am Lohn der abhängig Beschäftigten aus. Fast ein Fünftel nämlich. 18,6% vom Bruttolohn zahlen deutsche Arbeiter in einen großen Topf ein, wenngleich das ein bisschen anders oftmals hier dargestellt wird. Also gern wird ja davon gesprochen, es gibt den Arbeitnehmer- und einen Arbeitgeberanteil. Das heißt, Arbeiter und Chef teilen sich diese 18,6%. Jeder zahlt in Anführungszeichen also 9,3%. Wenngleich das jetzt nicht so aussieht, dass es eine freiwillige Sache ist, dass der Arbeiter das dann also selbst überweist, sondern es wird ihm direkt vom Lohn abgezogen. Ja, das bekommt er gar nicht erst in die Hand, dieses Geld. Wir können das ja mal an einem Beispiel festmachen. Wer abhängig beschäftigt ist, der muss das tun. Der muss in die Rentenkasse einzahlen. Wer zum Beispiel 1.000 Euro verdient, der zahlt dann 9,3%, also 93 Euro, an die gesetzliche Rentenversicherung. Und der Arbeitgeber zahlt auch nochmal 93 Euro drauf. Macht insgesamt 186 Euro, die in die Rentenkasse fließen. Für den Chef bedeutet das, dass ihn der Arbeiter jetzt nicht nur 1.000 Euro Lohn kostet, was ja eigentlich auf dem Lohnzettel erstmal draufsteht, sondern 1.093 Euro kostet. Wenn wir jetzt mal andere Versicherungsleistungen, wie zum Beispiel die Krankenversicherung und so weiter, außen vor lassen. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich nur auf die Rente in diesem vereinfachten Beispiel.
Das klingt doch wahnsinnig nett. Der Arbeitgeber zahlt nochmal 93 Euro drauf, damit die Arbeitnehmer dann mehr bekommen. De facto ist diese Aufteilung in einen sogenannten Arbeitnehmer- und einen Arbeitgeberanteil eher eine Formsache, die wahren Verhältnisse verschleiert. In Wahrheit wird einzig und allein die Einkommensquelle des Arbeiters, also sein Lohn, angezapft. Was heißt das? Nun stellen wir uns mal vor, es gäbe keine verpflichtende Rentenkasse. Dann dürfte der Arbeiter seinen kompletten Lohn selbst behalten und müsste sich privat versichern. Was würde das bedeuten? Dass er 1.000 Euro bekäme? So richtig Sinn ergibt das ja nicht, denn wir haben ja eben gelernt, dass er den Chef derzeit 1.093 Euro kostet. Diese Geldsumme kann der Vorgesetzte derzeit für ihn pro Monat locker machen. Diesen Lohn könnte der Arbeiter also auch in einem anders organisierten Sozialstaat für sich einfordern. Ja, das leuchtet, glaube ich, ein, wenn man sich jetzt mal selbst als Arbeitgeber vorstellt, dann sagt man ja nicht, oh, da brauche ich einen neuen Angestellten, das kostet mich 1.000 Euro Lohn und dann habe ich noch diese 93 Euro zu zahlen. Die sind aber gar nicht in meinen normalen Rechnungen drin, sondern man sagt natürlich, der kostet mich 1.093 Euro, die muss ich zahlen. Und was dann genau mit diesen Geldern passiert, ja, ob da 93 Euro dahin gehen oder dorthin gehen, ist ja am Ende egal, es zählen die Lohnkosten.
Ja, völlig richtig. Für den Arbeitgeber ist es alles Jacke wie Hose. Also ob der insgesamt Kosten von 1.093 Euro hat und er überweist davon einen Teil an die staatliche Rentenkasse selbst oder er gibt dieses gesamte Geld dem Arbeiter und der muss dann in irgendeine private Versicherung einzahlen. Das ist ja für den Chef vollkommen egal. Wir wollen jetzt nicht sagen, das wäre eine wünschenswerte Alternative. Es geht nur darum zu zeigen, angezapft wird so oder so lediglich das Geld, das die abhängig Beschäftigten ihren Chefs, ihren Vorgesetzten abtrotzen. Und das ist ja jetzt schon mal sehr, sehr interessant, denn der Sozialstaat wird immer als eine große soziale Wohltat gelobt. Aber eigentlich sind es ja lediglich die Werktätigen, die sich gegenseitig versichern. Es gibt unglaublich viel Reichtum in dieser kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben. Es gibt einen unermesslichen Reichtum, der produziert wird. Es gibt unzählige Millionäre, es gibt sogar einige Milliardäre, die immer reicher werden. Und dennoch wird im Regelfall, auf die Ausnahmen kommen wir später noch zu sprechen, dennoch wird im Regelfall nur eine einzige Einkommensquelle angezapft, um diese staatlichen Altersrenten zu zahlen. Und das sind die Löhne der Arbeiter. Die Arbeiter, die müssen sich gegenseitig am Leben halten. Der Staat weiß, okay, vom Lohn lässt sich oft mehr schlecht als recht leben. Würde man jetzt den Arbeitern erlauben, ihren ganzen Lohn selbst zu behalten, dann würden die den wahrscheinlich komplett verfrühstücken, so schnell es geht. Und deshalb muss der Staat sie in diese Kasse zwingen, muss sie dazu zwingen, einen stattlichen Teil abzugeben und an die heutigen Rentner abzudrücken, damit sie selbst wiederum später einmal eine Rente beanspruchen dürfen.
Ja, das wird als naturgegeben so gesetzt. Man könnte ja auch sagen, wir finanzieren die Rente teilweise mit der Finanztransaktionssteuer, die man noch nicht eingeführt hat oder was auch immer. Ja, ja. Oder durch Vermögensbesteuerung, Erbschaftssteuer. Also technisch all das möglich. Könnte man ja, ist alles ja. technisch möglich, nicht verboten, könnte man drüber nachdenken. Aber nein, oft zeichnen Liberale und Konservative das Bild eines Deutschlands, in dem permanent von oben nach unten umverteilt wird. Ganz besonders den Sozialstaat haben Sie dabei vor Augen, am Beispiel der Rente. Können wir aber sehen, diese Charakterisierung ist völlig falsch. Es sind die Arbeiter, die zu kollektiver Solidarität gezwungen werden und die sich gegenseitig über Wasser halten. Das gelingt jedoch oft mehr schlecht als recht. Wir haben es schon gesagt, es wird zwar absurder Reichtum hergestellt in dieser Gesellschaft, aber herangezogen für die Finanzierung der Altersrente wird, über Ausnahmen sprechen wir dann noch, nur der Fonds, der aus den Löhnen der Arbeiter gefüllt wird. Wenn die Löhne sinken, wie es etwa durch neoliberale Arbeitsmarktreformen geschehen ist, dann kann das genauso zu einem sinkenden Rentenniveau führen wie eine demografische Entwicklung, bei der immer mehr Rentner auf immer weniger junge Leute treffen.
Die Bürger erwerben erst einmal den Anspruch auf eine Rente. Wie hoch dieser Anspruch am Ende des Tages aber ist, das haben sie überhaupt nicht in der Hand. Das liegt daran, wie es mit der Konjunktur läuft, ja. Also wie viele Leute in Lohn und Brot gebracht werden. Davon hängt natürlich ab, wie groß der Topf ist, aus dem die Rente bezahlt wird. Das hängt damit zusammen, wie hoch die Löhne gezahlt sind. Ja? Also je höher die heutigen Löhne, desto besser natürlich für die heutigen Rentner auch. Umgekehrt, wenn die Löhne sinken, eher schlecht. So, auch die Demografie ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also wenn es immer weniger Leute gibt, die in den Topf einzahlen, ist es auch für die Rentner schlecht. Je mehr Leute einzahlen, desto besser und so weiter. Und das heißt also, dass es durchaus sein kann, dass dann das Rentenniveau immer weiter sinkt. Und das kann nicht nur so sein, das ist so. Das ist so. Nun werden vielleicht manche ein bisschen verwundert sein. Jetzt sage ich einerseits, das Rentenniveau sinkt, andererseits hört man ja immer, die Renten steigen. Ja. Und das stimmt, das geht gleichzeitig. Denn das Rentenniveau bezeichnet etwas anderes. Sehen wir uns erstmal diese Versicherungsmathematik genauer an. Wie wird die Rente eines Bürgers überhaupt berechnet? Dafür gibt es die sogenannte Rentenformel. Ja, wir haben hier quasi eine kleine mathematische Aufgabe vorliegen. Links quasi die monatliche Rentenhöhe und rechts gibt es jetzt folgende Faktoren, die die Rentenhöhe ergeben. Man multipliziert Entgeltpunkte mal Zugangsfaktor, mal Rentenartfaktor, mal aktueller Rentenwert. Das gehen wir jetzt mal alles durch, diese vier Begriffe. So richtig relevant sind für uns tatsächlich nur zwei. Wir werden gleich sehen, dass zwei der vier Faktoren, zumindest wenn man vom Idealfall ausgeht, einfach eins betragen. Man sammelt erstens Entgeltpunkte. Im Volksmund spricht man auch von Rentenpunkten. Wenn man als Rentner innerhalb eines Jahres genauso viel Lohn bekommt, wie dem gesellschaftlichen Durchschnittslohn entspricht, dann bekommt man einen Rentenpunkt. Wenn man nur die Hälfte eines Durchschnittslohnes bekommt, kriegt man, Überraschung, einen halben Rentenpunkt und wenn man das Doppelte verdient, bekommt man zwei Rentenpunkte. So. Und das heißt, auf
diese Art und Weise. Und da ist auch eine Grenze. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man 200.000 im Jahr verdient, dass man dann 15 Rentenpunkte oder so bekommt. Ja. Das ist nicht der Fall.
Nein, genau. Also irgendwann gibt es da eine Grenze, weil es ja auch eine Beitragsbemessungsgrenze gibt. Also ab einem bestimmten Punkt zahlt man ja nicht zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge und so weiter in die Kasse ein. Genau.
Was auch bedeutet, um das auch klar zu machen, es gibt eine geringe Anzahl von Leuten, die eine Rente von über 3.000 Euro brutto bekommt. Ja, also ich will nicht sagen, man kann sie an einer Hand abzählen, aber es sind ein paar Tausend und das war's. Das heißt, alle anderen sind drunter und wir reden ja gleich noch über Durchschnittswerte.
Ja, genau. Und das heißt also, es summieren sich innerhalb von 45 Beitragsjahren, die der Staat erwartet, damit man abschlagsfrei in Rente gehen darf, Dutzende Rentenpunkte.
Du hast jetzt gesagt, wer 45 Jahre arbeitet, darf abschlagsfrei in Rente gehen. Dann beträgt der zweite Faktor in der Gleichung, der sogenannte Zugangsfaktor, gleich 1. Wer weniger arbeitet, muss Abschläge von der Rente hinnehmen. Zum Beispiel ganz kann kurz, man ja arbeitslos werden.
Genau, wenn man arbeitslos wird oder wenn man vielleicht einfach von 40 Jahren Lohnarbeit so geschädigt ist körperlich, dass man einfach nicht mehr kann oder auch seelisch.
Oder dann Kinder betreuen muss oder Alte betreuen muss. Also all diese Dinge halbieren die Punkte.
Naja, Kinder und so, da komme ich später nochmal drauf zurück.
Das naja, wenn man über die, genau, wenn man über diese Regel, die der Staat gesetzt hat, hinaus zu Hause bleibt oder sagt, ich kann trotzdem noch nicht Vollzeit arbeiten, dann ist das wieder ein Problem.
Genau, und dann heißt das jetzt also, wer nicht diese 45 Beitragsjahre hinbekommt, da beträgt der Faktor dann natürlich nicht 1 in der Gleichung, sondern dann beträgt er vielleicht 0,9, um nur ein Beispiel zu nennen. Dann kriegt man also auch weniger Rente, aber wir gehen jetzt mal wirklich von diesem sogenannten Eckrentner aus. Das heißt, er hat 45 Jahre durchschnittlich eingezahlt.
Ja, wenn wir davon ausgehen, dann kennen wir schon 2 der 4 Faktoren. Er hat 45 Rentenpunkte gesammelt und sein Zugangsfaktor beträgt 1, die monatliche Rentenhöhe. Er rechnet sich also aus 45 Rentenpunkte mal 1 mal Rentenartfaktor mal aktueller Rentenwert. Der dritte Faktor, also der sogenannte Rentenartfaktor, beträgt auch 1. Es gibt, wie anfangs ja erwähnt, verschiedene Renten, etwa Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrente und so weiter, bei denen ist der Rentenartfaktor teils niedriger. Nun kennen wir also 3 Faktoren, 45 Rentenpunkte mal 1 mal den Rentenwert. Und dieser Rentenwert wird jedes Jahr von der Regierung festgelegt. Da geht es um die Frage, wie viel ist denn überhaupt ein Rentenpunkt wert? Und derzeit beträgt dieser Rentenwert 40,79 Euro.
Und jetzt können wir ganz einfach unsere wunderbare Rente von unserem fiktiven Eckrentner uns ausrechnen. Ja, das sind 45 Rentenpunkte mal 1, ja, also 45 mal 40,79 Euro ergibt eine Rente von knapp 1.835 Euro. Und das entspricht dann 48% des angenommenen Durchschnittslohns in der Bundesrepublik in diesem Jahr. So, man hört ja oft dieses Rentenniveau, dass man sagt, das Rentenniveau beträgt 48% bei so einem Eckrentner vom Durchschnittsgehalt. Und das wären dann eben in unserem Fall hier 1.835 Euro. Das ist jedoch ein Wert, der für die allermeisten hochgradig unrealistisch ist. Ein großer Teil der Bürger ist nicht 45 Jahre lang durchgehend beschäftigt. Viele von ihnen verdienen natürlich unterdurchschnittlich. Das heißt, dieser sogenannte Eckrentner ist eine sehr skurrile, sehr seltene Konstruktion. In Wahrheit liegen die durchschnittlichen Renten viel, viel niedriger. Ein tatsächlicher Durchschnittsrentner in Deutschland bekommt gerade einmal 1.154 Euro pro Jahr, pro Monat heraus. Und sage und schreibe, 42% der Senioren erhalten weniger als 1.000 Euro im Monat. Und damit liegen sie tatsächlich unter dem Niveau der Grundsicherung und sind damit auch im Alter ein Sozialfall und haben Anspruch auf weitere Unterstützung des Staates.
Nun haben wir schon erklärt, die Renten steigen Jahr für Jahr, aber das Rentenniveau sinkt. Denn das Rentenniveau ist ein relativer Wert. Es stellt die Höhe der Renten in ein Verhältnis zum Durchschnittseinkommen. Dieser Eckrentner, ja, der so fleißig war, 45 Jahre durchgearbeitet, der im Jahr 1977 in Rente gegangen ist, hatte selbstverständlich eine nominal niedrigere Rente als ein heutiger Rentner. Aber im Verhältnis zum damaligen Durchschnittslohn hatte seine Rente ein Niveau von knapp 60%. Seitdem ist das Rentenniveau aber immer weiter abgesunken auf jetzt nur 48%. Nominale Rentensteigerung, von denen wir dann immer hören, ja, und dann so getan wird, die Politik beschenkt mal wieder die Rentner, und ein Fallen des Rentenniveaus können also miteinander einhergehen. Wir können das an einem Beispiel festmachen, wenn die Nominallöhne innerhalb eines Jahres um 3% steigen und das Rentenniveau um 1% sinkt, dann gibt es noch immer eine nominale Rentenerhöhung von über 1%. Ja, Dann kann man immer noch eine tolle Meldung draus machen. Bei solchen niedrigen Rentenerhöhungen von nur 1 oder 2%, wie sie zum Beispiel in den 2000er Jahren üblich waren, kann es jedoch sein, dass die nominale Rentenerhöhung in Wahrheit von der Inflation aufgefressen wird.
Ja, also kriegst du 1% Rentensteigerung, hast vielleicht 2% Inflation, kann sich ja jeder selbst ausrechnen, da wirst du ärmer. Und immer wieder gab es seit dem Jahr 2000 Nullrunden, wo der Rentenwert also überhaupt nicht erhöht wurde, oder Runden, in denen der Wert nur wenig erhöht wurde, sodass die Rente real weniger wert war durch eine höhere Inflation. Es ist letztlich so, der Staat kann die Rente nicht nominal senken. Also der kann nicht sagen, wer 2000 hatte letztes Jahr, bekommt dieses Jahr nur 1900. Das kann der Staat nicht machen. Aber er kann eben einfach sagen, wir frieren die Rente für 1-2 Jahre ein oder erhöhen sie nur marginal. Und dann ist es so, dass durch die Inflation das für die Rentner weniger wert ist und dass für den Staat die Finanzierungsschwierigkeiten wieder wegfallen. Wie schön. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung können wir Folgendes lesen. In Verbindung mit der Entwicklung der Verbraucherpreise ist die reale Standardrente im Zeitraum 2003 bis 2014 sogar gesunken. Das heißt, dass sich die Kaufkraft in diesen Jahren insgesamt verringerte. In den Folgejahren stieg die reale Standardrente wieder an und erreichte 2020 das Niveau von 2003. Ja, also Wahnsinn. Es ist einfach kompletter Wahnsinn. Es gab zwischen 2003 und 2020 keine Kaufkraftgewinne für den Standardrentner. Und da haben wir jetzt gerade das Jahr 2020. Es weiß ja jeder, was danach passiert ist. Da kamen ja nochmal Jahre mit großen Kaufkraftverlusten und teilweise auch mit gleichzeitiger Nullrunde. Also ja, es gab dann auch tatsächlich Jahre, wo dann einfach mal um 4-5% die Rente wiederum erhöht wurde. Aber trotzdem gab es ja erst einmal auch da in diesen letzten 5 Jahren mitunter riesige Kaufkraftverluste. Und das heißt also, trotz dieses ganzen Wachstums der letzten Jahrzehnte steht der durchschnittliche Rentner eigentlich gar nicht besser da als zu Beginn dieses Jahrtausends.
Und damit sind wir beim Streit der Gegenwart, denn die demografische Entwicklung macht die weitere Entwicklung der Rente zu einer heiklen Angelegenheit. Der Staat legt fest, dass nur aus den Rentenversicherungsbeiträgen der abhängig beschäftigten Altersrenten ausgezahlt werden sollen. Das heißt dann aber auch, wenn immer mehr alte Leute auf immer weniger junge Erwerbstätige kommen, dann bedeutet das der Tendenz nach ein niedrigeres Rentenniveau. Und dabei sind die Renten bereits jetzt nicht gerade üppig. Was also tun? Da ist man politisch sich nicht einig. Wir können ja erst einmal sehen, was die Große Koalition im Koalitionsvertrag beschlossen hat, was also schon abgemachte Sache war. Im Vertrag heißt es, wir werden die Alterssicherung für alle Generationen auf verlässliche Füße stellen. Deshalb werden wir das Rentenniveau bei 48% gesetzlich bis zum Jahr 2031 absichern. Die Mehrausgaben, die sich daraus ergeben, gleichen wir mit Steuermitteln aus.
So, das ist jetzt ziemlich bemerkenswert gewesen. Das ging so ein bisschen unter, da wurde gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das ist bemerkenswert, weil es jetzt abweicht von diesem bisherigen Dogma, dass nämlich nur Versicherungsbeiträge umverteilt werden dürfen. Würde man bei diesem System bleiben, wo nur umgelegt wird, Geld von den heutigen Arbeitern auf heutige Rentner, dann wäre bereits bis zum Jahr 2031 das Rentenniveau gefallen, und zwar auf 47%. Und jetzt hat also die aktuelle GroKo gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen dieses Niveau bis zum Jahr 2031 stabil halten bei 48%. Und das tun wir mit Zuschüssen zur Altersrente aus dem normalen Haushalt. Ja, hier oben jetzt mit dem Wort Steuermittel ausgewiesen. Und das ist etwas, das es bislang nur in Ausnahmefällen gab. Wir haben schon vorhin ganz kurz angedeutet, ja, zum Beispiel Kindererziehungszeiten können auch mit Rentenpunkten belohnt werden. Das wird dann aber tatsächlich auch jetzt schon vom Staat übernommen. Oder generell gibt es so einen ganzen Katalog an sogenannten versicherungsfremden Leistungen, wo der Staat dann Geld hergibt, wo also nicht umverteilt wird von den heutigen Arbeitern auf die heutigen Rentner. Das soll jetzt aber noch verstärkt werden, dieses Phänomen. Also dass wirklich da, wo das Umlagesystem nicht mehr funktioniert, mit Geld aus dem normalen Haushalt, das ausgeglichen wird. zumindest bis 2031. Ja, bis dahin wollte man die 48% halten. Und jetzt kommt der Clou, jetzt kommt der Streitpunkt, an dem vielleicht diese Koalition zerbrechen könnte. Wie geht es weiter nach 2031? Das ist jetzt die Frage. Also, die SPD, die würde am allerliebsten bleiben bei diesen 48%, auch nach dem Jahr 2031, und von dort aus das senken.
Bedeutet aber, man ist sich eigentlich schon einig darüber, dass das Rentenniveau sinken muss.
Ja.
Die Frage ist jetzt nur, sinkt die Rente, sinkt das Rentenniveau von 48% nach 2031? Oder wird das Rentenniveau dann schlagartig auf 47% gekürzt und von dort aus noch weiter gesenkt?
Mhm.
Ja, also schlecht oder noch schlechter, kann man sich jetzt hier aussuchen. Geht es nach der SPD, dann soll es bei 48% losgehen. Dann geht es weiter nach unten. Die Union will aber eigentlich 47%. Nun sieht es so aus, als habe sich Merz von der SPD dieses Zugeständnis abtrotzen lassen. Aber die junge Union schäumt und sieht dieses Zugeständnis als einen Verrat an der jungen Generation, die von stetig wachsenden Sozialversicherungsbeiträgen bzw. wachsenden Steuern bedroht sei. Können wir mal überlegen, was daran ist.
Ja, es ist sehr bemerkenswert, wie harsch dieser Streit geführt wird. Denn einig, du hast es eben schon gesagt, Wolfgang, ist man sich ohnehin, dass das Rentenniveau in Zukunft sinken muss. Man könnte auch sagen, dass hier Junge gegen Alte ausgespielt werden, das ist nicht einfach nur ein besonders ekelhafter Zynismus der Jungen Union, sondern es ist die gesamte Art und Weise, wie dieses Rentensystem schon organisiert ist. Wir haben ja gesagt, dadurch, dass man nur diesen klitzekleinen Topf nimmt mit den Löhnen der Beschäftigten, aus dem man dann wiederum was abzwackt, dadurch, dass man daraus die Rente finanziert, durch diese politische Entscheidung, bringt man Rentner und Erwerbstätige von heute gegeneinander in Stellung. Schafft also so eine Art Generationenkampf. Im Gegenstandpunkt, ja, also in der marxistischen Zeitschrift, da gab es 2019 einen schönen Artikel zum Stichwort Sozialversicherungen. Das ist sehr lesenswert, da wird es wirklich mal eine Sozialversicherung nach der anderen kritisch unter die Lupe genommen. Und dort können wir Folgendes lesen. Alle ausgerufenen Probleme mit kopfstehenden Alterspyramiden in Urnenform verdanken sich nicht der Tatsache, dass die Einwohner unseres reichen Landes im Schnitt immer länger leben, sondern der Festlegung, dass deren Altersrenten eben aus den Löhnen der arbeitenden Menschheit mitfinanziert werden sollen. So, ne? Heißt also, das Problem ist nicht einfach die Demografie. Es wird ja unglaublich viel Reichtum in dieser Gesellschaft hergestellt. Das heißt, natürlich könnten die Rentner auch genauso gut oder noch besser als heute in Zukunft leben. Das ist eine politische Entscheidung, dass man durch diese Art und Weise der Finanzierung die Demografie zum Problem macht. Und dann heißt es weiter, ein merkwürdiger Generationenvertrag ist das, in dem sich die Vertragspartner nie aus eigener Kraft oder aufgrund irgendeiner Einsicht begegnen, sondern als jeweils durch die Rentenversicherung konstituierte Subkollektive in ein gegensätzliches ökonomisches Zwangsverhältnis gesetzt werden. Auf diese Weise verlangt der soziale Staat, dass die Altersarmut, die er seinen Rentnern verordnet, durch die Erwerbstätigen, denen sie ebenfalls blüht, finanziert wird.
Die Art und Weise der Rentenfinanzierung schafft zwei Subkollektive, lernen wir, die gegeneinander in Stellung gebracht werden. Auch wenn diese Gesellschaft einen obszönen Reichtum schafft, der nur wenigen zugutekommt, wird im Regelfall überhaupt nicht dieser Reichtum angetastet, um die Renten zu finanzieren, sondern nur die Löhne der Erwerbstätigen. Statt Klassenkampf gibt es also einen Generationenkampf. Die einen wollen möglichst hohe Rentenzahlungen, die anderen wollen möglichst niedrige Sozialbeiträge und hätten gleichzeitig gerne am Ende ihres Lebens aber auch eine hübsche Rente. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man niedrige Sozialbeiträge hat, dass einem im Alter wahnsinnig zugutekommt, sondern dann bekommt man dann eben deshalb auch eine niedrigere Rente. Eine ganz schön perfide Angelegenheit, die weder SPD noch CDU grundsätzlich antasten wollen. So gesehen ist auch weder die Union ein ernsthafter Fürsprecher junger Leute, noch die SPD ein wirklicher Vertreter der Interessen der Alten. Denn beide Seiten werden erst einmal auf eine ziemlich unappetitliche Altersarmut festgenagelt, die wir eben schon gehört haben. Die Zahlen sind ja schlicht erschreckend.
Ja, wir haben es eben gehört. Das sind unglaublich niedrige Geldsummen. Und wie gesagt, also 42% der Rentner sind damit unter Grundsicherungsniveau. Ja, also 42% der Rentner sind damit Sozialfälle. Das ist die ganz normale Armut, die dieser Staat schafft. Das sind die ganz normalen deutschen Verhältnisse. Und da sollen wir uns nochmal einreden lassen, das ist Deutschland, in dem man gut und gerne lebt. Ja? Und ja, eigentlich das ist auch noch das Deutschland, für das man bald gut und gerne stirbt.
Ja, es ist so interessant, dass wir immer nur diesen Generationenkampf jetzt erleben und zugleich dann so einen Klassenkampf. Du siehst das ja sehr gut an solchen Facebook-Kommentaren dann zur Rente, dass dort dann einige der Auffassung sind, wenn sie einfach keine Rentenbeiträge mehr zahlen müssen oder viel geringere, dass dann alles gut wäre mit ihren Löhnen. Aber sie würden ja niemals darüber reden, dass sie eigentlich ihre Löhne steigen müssten. Dann wäre das mit den Beiträgen auch so eine andere Sache.
Ja, auf jeden Fall, aber das sind ja alles Sachen, also ich meine, man könnte dieses Problem in Anführungszeichen auf viele Weisen zumindest abmildern. Höhere Löhne, andere Arten der Finanzierung, da gab es sogar selbst, also muss man gestehen, aus der CDU-Fraktion, Kai Whittaker zum Beispiel, der hatte einen interessanten Twitter-Thread geschrieben, wo der auch gesagt hat, okay, eigentlich muss man über andere Arten der Finanzierung nachdenken. Also die Optionen liegen ja alle auf dem Tisch. Ja. Das ist, man muss ja doof sein, um die nicht zu verstehen, aber das wollen die Regierenden partout nicht. Und das ist dann ja schon, das sagt dann ja wieder alles über diese herrliche Gesellschaft aus. Und wir haben schon gesagt, von vielen Renten kann man kaum leben, das Problem wird in Zukunft eher drastisch ausfallen. Keine der beiden Alternativen ist attraktiv. Die SPD hat eine etwas langsamere Verarmung im Angebot. Die Junge Union hingegen ist dafür, das Rentenniveau möglichst schnell zu senken, ja, quasi um dem Realismus Genüge zu tun, dass jetzt halt die Demografie ist, wie sie ist. Und dann sollen die Leute alleine mit ihrer niedrigen Rente klarkommen, denn in unserer schönen Gesellschaft ist bekanntlich jeder seines Glückes Schmied. Und das sind die zwei maßgeblichen konkurrierenden Haltungen in diesem Streit. Alle anderen Haltungen, wie die eben vorgetragene, ja, dass man zum Beispiel sagt, man setzt sich für höhere Löhne ein oder man setzt sich für eine andere Finanzierungsbasis der Rente ein, das sind unmaßgebliche Meinungen. Die nimmt überhaupt keiner in diesem Streit ernst.
Nee, die sind auch nicht in Talkshows repräsentiert.
Genau. Also, dass sowohl junge als auch alte Leute ziemlich schlecht dastehen und von dieser ökonomischen Ordnung nicht gewinnen, sondern an ihr leiden, das wird nirgends kritisiert. Stattdessen werden diese beiden Seiten gegeneinander in Stellung gebracht. Nun wollen wir aber noch auf einen wichtigen Punkt eingehen. Ganz besonders viel Sorge hat man in der Jungen Union ja davor, dass die Rente erst einmal stabil gehalten wird, also dass auch übers Jahr 2031 hinaus diese 48% gelten und das dann erst von diesem Niveau aus sinkt. Und das haben sie ja vor allem aus einem Grund vorgebracht, dieses Argument. Sie sagen nämlich, wenn die Rente oder das Rentenniveau stabil gehalten werden soll, dann heißt es ja, wenn man die bisherige Art der normalen Finanzierung fortschreiben will, dass die heutigen Erwerbstätigen immer mehr Rentner finanzieren müssen und dass sie dann eigentlich auch mehr von ihrem Lohn hergeben müssen.
Ja. Die deutsche Rentenversicherung geht davon bereits aus, sie erwartet, dass der Rentenbeitrag von den heutigen 18,6% auf 19,8% steigt, und zwar erstmalig schon im Jahr 2028. Das wäre die erste Erhöhung seit rund 20 Jahren und das wäre in der Tat für Arbeiter ärgerlich. Um 1,2% würden die Beiträge steigen, was bedeutet, dass die Arbeitnehmer 0,6% mehr abdrücken müssen, denn das wird ja, haben wir erklärt, geteilt. Aber geht es jetzt der Jungen Union wirklich um diese armen jungen Menschen? Ja, das ist wenig glaubwürdig, denn so laut wie jetzt gegen die Rentenpläne agitiert wird, hört man die Junge Union komischerweise ja sonst nie. So könnte sie ja für höhere Löhne einstehen und auch genau mit dem Verweis auf die Rente zum Beispiel, auf ein gutes Leben und so weiter, könnte sie sich da stark machen. Oder reden wir über die Situation der Azubis. Auch da gibt es von der Jungen Union nichts im Angebot. Ja. Also es kann ja nicht der Grund sein, dass man jetzt gerade so wütend ist. Vielleicht liegt ja die Ursache doch wo ganz anders. Nämlich, dass das ja auch für die Arbeitgeber bedeutet, die Lohnkosten werden teurer. Ja, die sind ja ganz klar dann daran beteiligt, wenn das hier um 1,2% steigen sollte, wenn die Beiträge darauf steigen, dann bedeutet das auch, ja, die Arbeitnehmer müssen mehr für Löhne ausgeben. Die Arbeitgeber müssen mehr für Löhne ausgeben. Und da ist natürlich die Junge Union davor.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja eben Lohnkosten gesagt. Genauer muss man sagen, die Lohnnebenkosten. Ja, ja. Das ist ja das, was immer die Arbeitgeber auf die Palme bringt. Die Lohnnebenkosten, die seien zu hoch. Eben zum Beispiel diese Beiträge zu Sozial- und Rentenversicherungen. So, wir haben ja gehört, oder anders gesagt, wenn wir uns jetzt nochmal diesen fiktiven Lohn von 1.000 Euro vorsetzen, dann ist es ja erstmal so, wir haben es eben gehört, 0,6% mehr muss der Arbeitnehmer abdrücken. Das kostet den Chef ja nichts. Das heißt ja einfach nur, der Beschäftigte bekommt von seinem Lohn noch weniger ausgezahlt. Aber wenn jetzt auch noch der Arbeitgeber 0,6% extra abdrücken muss, das kostet ihn natürlich wirklich extra. Ja, das bedeutet jetzt nochmal eine Erhöhung. Und dabei wollen ja die Arbeitgeber die gesamte Zeit über das Gegenteil. Die wollen eine Senkung der Lohnnebenkosten. Und Stefan Kaufmann, der Wirtschaftsjournalist, der hatte kürzlich auf Twitter auf einen Bericht der Deutschen Bank verwiesen, in dem Folgendes zu lesen ist: Die Reform des Rentensystems, die für die Senkung der Lohnnebenkosten von entscheidender Bedeutung wäre, wird Zeit in Anspruch nehmen, wobei erste Vorschläge erst Mitte 2027 erwartet werden. Und das ist des Pudels Kern. Also ja, man fürchtet sich in den deutschen Unternehmen davor, dass ein zu langsam sinkendes Rentenniveau das eigentlich anvisierte Ziel, nämlich eine Senkung der Lohnnebenkosten für Arbeitgeber, hintertreibt. Also die wollen eigentlich die Lohnnebenkosten senken und jetzt könnte das Gegenteil passieren, die könnten sogar noch steigen. Und das wäre natürlich schlecht fürs Kapital und damit auch für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit, woran man dann aber auch wiederum schön ablesen kann, was gut für den Kapitalstandort Deutschland ist und was gut ist für Arbeiter und Rentner, das sind zwei sehr, sehr verschiedene Paar Schuhe.
Wir sollten noch über einen weiteren Aspekt der aktuellen Rentendiskussion sprechen, nämlich über die Kosten, die laut der Jungen Union gespart werden sollen. Derzeit zirkuliert immer wieder eine Zahl, 120 Milliarden Euro. Die sollen angeblich anfallen, wenn die SPD-Pläne umgesetzt werden. Das klingt nach einer gigantischen Zahl, jedoch sollen diese 120 Milliarden Euro in einem Zeitraum von 8 Jahren anfallen, zwischen 2032 und 2040. Das wären dann also bloß 15 Milliarden Euro pro Jahr. Zum Vergleich, allein die Steuerreform zugunsten von Unternehmen, denen zuletzt die Körperschaftssteuer gesenkt wurde, kostet den Staat im Jahr 2027 12 Milliarden Euro. Ganz zu schweigen von den Mehrausgaben für Rüstung, die ein Vielfaches der 15 Milliarden Euro ausmachen. Die Junge Union droht damit, das Rentenpaket und damit vielleicht auch die Regierung platzen zu lassen für, anders kann man es nicht sagen, einen Kleckerbetrag.
Und da ist ja auch wirklich dann die Reaktion des Kanzlers interessant. Friedrich Merz ist im Normalfall für jede Sozialkürzung zu haben. Hat ja auch in der Vergangenheit schon gesagt, die Rentner werden leiden müssen. Und er feiert jeden gesparten Euro im Bürgergeldsystem wie eine gewonnene Fußball-WM. Aber selbst dieser Kanzler hat beim Deutschlandtag der Jungen Union versucht, diese sogenannte junge Gruppe zur Vernunft zu bringen. Da hat er gerufen: Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettbewerb gewinnen? Wer bietet das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann kam seine Ansage: Damit gewinnt man keine Wahlen, hat er den jungen Leuten erklärt. Und das ist erst so interessant, weil wir hier sehen, okay, das versteht sogar Friedrich Merz, das können wir uns einfach als demokratisch gewählte Politiker dann doch nicht leisten, da zu sehr Tabula Rasa zu machen und vor allem wahrgenommen zu werden als die Partei, der das ganz wichtig ist, das Rentenniveau zu kürzen. Aber es ist ja auch interessant, dass das dann der Grund ist, warum er es verkehrt findet. Also quasi die Kürzung des Rentenniveaus ist nicht verkehrt, weil da die Rentner drunter leiden, sondern die ist verkehrt, weil sich der Wahlerfolg des Kanzlers eventuell nicht ein zweites Mal einstellt. Also da sehen wir schon, das ist wirklich eine Debatte, bei der man sich auf niemandes Seite stellen sollte. Der jagt ein schäbiges Argument das nächste.
Wir dürfen gespannt sein, wie es in diesem Affentheater weitergeht. Gut möglich, dass die Koalition über diesem Streit schweren Schaden nimmt und dass die Brandmauer noch schneller bröckelt. Wir werden sehen. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich am 26.11. in Düsseldorf im Filmmuseum bin. Dort wird der Film Marlene gezeigt, ein wirklich dokumentarisches Meisterwerk, und ich spreche dann in einem Vortrag über den Film.
Und am 27. November bin ich in Rudolstadt in Thüringen und stelle dort mein Buch Gegen die Kriegstüchtigkeit in der Stadtbibliothek vor. Auch den Link zu dieser Veranstaltung findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!